2 für viele.
Systemspringer.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Hi Jessie.
Hi Saskia.
Heute wieder ganz bequem von meiner Couch. Schön, dass du immer hier bist. Das freut mich sehr. Und wir haben uns heute entschieden, mal wieder einen Fall mitzubringen.
Bevor wir aber anfangen, habe ich noch eine Frage an dich.
Die Trommelwirbel.
Die ist ein bisschen komplex, aber ich fand die ganz interessant. Da habe ich nämlich letztens mit anderen Kollegen drüber gesprochen. Und du machst Schulsozialarbeit ja schon seit einigen Jahren. Was hat sich denn in deiner Arbeit verändert? Also quasi, wie hast du angefangen? Wie waren die Schüler? Wie war dein Einstieg, dein Methodenpool? Und wo bist du quasi jetzt?
Bei mir bezüglich, trotz dass ich an 2 Schulen tätig war oder nur das, was jetzt die neue Schule angeht?
Nee, an beiden Schulen, also dein Berufsweg quasi.
Okay, hallo, ich bin Saskia und ich bin seit Oktober 2017 Schulsozialarbeiterin. Ich weiß noch genau, mein allererster Arbeitstag in der anderen Schule, das war in den Ferien, war ja meistens, also das waren die Oktoberferien damals, der 1.10. Und ich hatte den Schlüssel zu meinem Büro und ich war ganz alleine und habe mich hingesetzt und wusste erstmal nicht, okay, was machst du jetzt? Ich hatte im Studium zwar ein Semester zum Thema Schulsozialarbeit, aber ja, wie wir alle wissen, es ist so komplex und das in ein Semester zu packen, eigentlich utopisch. Und dann dachte ich mir, okay, liest du dir erstmal Akten durch. Akten, einen Plan davon zu haben, ist immer gut. Ja, und dann fing das mit der Schulzeit, also wo dann die Kids kamen nach den Ferien, fing es halt an, dass ich viele Gespräche mit den Lehrern geführt habe. Was hat meine Vorgängerin gemacht? Was kann ich übernehmen? Was passt auch zu mir als Typ? Und wo muss ich ein Auge drauf haben? Wo muss ich einfach anknüpfen an meine Vorgängerin? Ich finde, das ist auch immer viel, was halt auch unterschiedlich ist, ob es davor jemanden gab, ob der davor wieder gearbeitet hat, wie regelmäßig er da war, etc. Und ja, um ehrlich zu sein, hatte ich so ziemlich gar keinen Plan. Also irgendwie, ich kam vom Studium und obwohl es ein duales Studium war, finde ich, lernst du Methoden etc. wirklich erst mit der Praxis. Mhm. Und meine Schule, an der ich vorher war, die war für den Einstieg ins Berufsleben optimal. Ich hatte von Anfang an vom Schulleiter die Freiheit quasi zu tun und zu lassen, was und wie ich es möchte. Er wollte darüber informiert werden, wir haben darüber gesprochen, aber prinzipiell konnte ich machen, wie ich wollte. Ich habe an ganz vielen Workshops teilgenommen, um mir halt einfach verschiedene Methoden anzueignen, um aber auch zu wissen, was passt nicht zu mir. Ja, habe mich dann tatsächlich, ich war ein Jahr im Berufsleben, war ja dann in Elternzeit und dann hat es vielleicht noch so ein Jahr, anderthalb Jahre gedauert, bis ich gesagt habe, okay, gut, jetzt bin ich Schulsozialarbeit, ich habe einen Plan von so einigen, was halt die Schule betrifft und fühle mich sicher in dem, was ich tue und habe halt auch mir wie so einen kleinen Methodenkoffer angeeignet. Also wenn es dann halt ein Problem gab, dann wusste ich, okay, da können wir das probieren, jenes probieren. Und dann bin ich an meine neue Schule gekommen. Da hat sich alles nochmal komplett geändert, weil es ist halt wirklich bedarfsorientierte Schulsozialarbeit. Mhm. Das, was in der alten Schule Thema war, habe ich an meiner jetzigen mit einem geringeren Anteil. Meine größte Sorge, beziehungsweise was ich als größte Herausforderung gesehen habe an der neuen Schule, war der hohe Migrantenanteil, einfach weil ich es aus meiner vorherigen Schule gar nicht kannte und mir dachte, oh Gott, du hast gar keinen Plan von diesem Thema. Genauso wie Kindeswohlgefährdungsanzeigen oder das Abwenden von Kindeswohlgefährdung, was kann ich da tun? Weil es auch einfach da in meiner vorherigen Schule wenig Fälle gab. Mhm. Und das waren so echt Dinge, wovor ich Respekt hatte. Und ich hatte dann im August 2022 in der Schule angefangen, wurde vom Team sofort mit offenen Armen, also nicht von allen, das hat man ja immer mal, aber zu 90-95% mit offenen Armen empfangen und musste mich bei manchen beweisen, was mir aber leichter fiel als direkt nach dem Studium, einfach weil ich schon einen gewissen Plan hatte. Mhm. Und das war halt echt mein Vorteil und konnte dann auch schon von Anfang an ganz viele Ideen mit einbringen, hatte ja meinen Methodenkoffer quasi immer bei mir und musste mir aber dennoch in der Zeit ganz, ganz viel aneignen zusätzlich. Und finde es aber umso schöner, also es hat dann nochmal so ein halbes Jahr gedauert, bis ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt vollkommen in der Schule gedanklich angekommen, weil ich mich auch innerlich dagegen gesträubt habe am Anfang, weil ich ja aus meiner alten Schule nicht weg wollte. Aber die Schule hat es trotzdem geschafft, dass ich jetzt da bleiben möchte, keine Frage. Und fand es dann umso schöner, dass halt Kollegen oder auch von meiner alten Schule Lehrer mich angerufen haben und gesagt haben, Saskia, hast du mal da und da einen Tipp? Also die haben halt mein Wissen mittlerweile, was ich mir über die Jahre angeeignet habe, zu schätzen gewusst. Und auch jetzt gibt es halt oft so Momente, wo mich Kollegen fragen, na, das ist doch dein Steckenpferd, dieses Thema. Was ich gar nicht als Steckenpferd unbedingt so sehe, wie du auch immer sagst, Migration, das ist mein Steckenpferd. Ich sehe das gar nicht so. Aber ja doch, ich habe mir da sehr viel angeeignet in den letzten Jahren. Und muss sagen, dass ich mir da ein gutes, breit gefächertes Repertoire aufgebaut habe im Bereich Grundschule, würde aber an einer weiterführenden Schule oder an einer Förderschule direkt wieder von vorne anfangen, glaube ich.
Ja.
Wie geht's dir denn dabei mit der Frage? Ich gebe sie jetzt mal zurück.
Ja, habe ich letztens auch schon gesagt in dem Gespräch. Ich habe ja angefangen während Corona, also wo ja auch Lockdown und dann war mal wieder eine Woche Schule und in Halbgruppen und so. Ganz schwierig, weil ich im Studium tatsächlich gar nicht so viel mitbekommen habe an Methoden etc. Ich habe ja richtig an einer, ich sag jetzt mal, normalen Uni studiert, nicht an einer Fachhochschule oder so. Und da ist ja wirklich ganz viel Theorie und auch breit aufgestellt. Wir hatten auch Erwachsenenpädagogik und mit behinderten Menschen und mit Senioren war auch Thema, weil du das ja alles machen kannst mit sozialer Arbeit. Und dadurch wusste ich gar nicht so viel, muss ich am Ende sagen. Genau, und dann war ja auch die Schwierigkeit, wie gesagt, während Corona, die ganzen, also das ganze Elternarbeit und die Schüler ansprechen und eine Beziehung aufbauen, war halt wahnsinnig schwierig. Du hast zwar eine Beziehung zu den 10 Kindern aufgebaut, die zur Notbetreuung waren, aber alle anderen hast du nicht erreicht, weil die sich so dachten, na, wer ist denn das jetzt schon wieder an der Schule? Es gab zwar Schulsozialarbeit vorher, aber wie du schon gesagt hast, je nachdem, wie derjenige gearbeitet hat, kommst du halt nicht so gut an, teilweise. Und dann musst du dir erstmal einen Stand erarbeiten und Methoden.
Ja, du musst dich halt sowohl bei den Lehrern als aber auch bei den Eltern und nicht zu vergessen bei den Kindern erstmal beweisen. Wer bist du, was kannst du und was machst du eigentlich? Und es ist halt immer schwierig, Schulsozialarbeit macht ganz, ganz viel Gutes, keine Frage, aber Schulsozialarbeit kann halt auch tief in Familien reingucken und dich halt gerade bei Kindeswohlgefährdung auch leider auf einem Pfad erwischen, den du eigentlich nie preisgeben wolltest. Und da dann trotzdem zur Zusammenarbeit zu bewegen, wenn vielleicht auch der Vorgänger oder die Vorgängerin, der da so ein paar Steine in den Weg gelegt hat, unbewusst, weil sie halt einfach anders gearbeitet hat, ist halt schwierig. Ich hatte den Vorteil, dass an meiner Schule, wo ich jetzt bin, also ja, letztendlich sehe ich es als Vorteil, meine Vorgängerin, die war ein Jahr da und war aber überwiegend im Beschäftigungsverbot aufgrund der Schwangerschaft. Und die Eltern haben sich aber immer gewünscht, dass Schulsozialarbeit mehr da ist. Und dann war oder ist Schulsozialarbeit jetzt da und das ist halt auch beständig. Und ich finde, das ist auch so ein großer Faktor, dass Schulsozialarbeit einfach beständig sein muss, weil es eine Vertrauensarbeit ist, dass da das aufgebaut wird.
Und zu mir hat auch eine Kollegin gesagt, dass sie am Anfang ganz viel kämpfen musste, also die ist schon seit Ewigkeiten dabei, muss man sagen. Und die hat auch gesagt, am Anfang war das halt ganz schwer, Lehrern, Eltern und Schülern zu erklären, was ist denn Schulsozialarbeit überhaupt? Warum ist das jetzt anders als eine PM oder als ein Lehrer? Und mittlerweile ist es so, wenn wir zum Beispiel in der Schule anfangen würden, dann würden wir sagen, ich bin Frau Siegmund oder Frau Schneider, die neue Schulsozialarbeiterin, und dann ist das okay.
Genau, also es hat halt wirklich auch, finde ich, in der Gesellschaft seine Runde gedreht, auch durch viele Aktionen, die auch von unterschiedlichen Städten, Netzwerken gemacht wurden zum Erhalt von Schulsozialarbeit. einfach präsent zu machen. Wer sind wir? Was machen wir? Und hey, es ist wichtig, dass wir da sind für die Kinder. Mhm. Weil auch einfach das ganze Netzwerk drumherum total überlastet ist. Und da brauchst du eine Instanz in der Schule. Aber wenn ich gerade auch so an mein Studium zurückdenke, also obwohl es dual war und ich hatte allerdings in der Kita als Sozialarbeiterin mein duales Studium absolviert, habe ich ganz wenig mitgenommen und das, was ich mitgenommen habe, habe ich auch gar nicht mehr auf dem Schirm. Das war letztens Genogrammarbeit. Ich musste ein sehr umfangreiches Genogramm lesen und ich musste mich erstmal reinfuchsen und Google befragen. Weil es schon, klar, deine Standard-Dinge hast du, aber das hat man ja auch schon mal als Thema. Ich finde, da muss es einfach was Einheitliches geben bei Genogrammarbeit, egal aus welchem Bundesland das kommen würde. Und ja, das, oder Paragraphen, habe ich gestern erst wieder das Thema gehabt, dass ich mir, glaube ich, langsam mal ein BGB zulegen muss, ein aktuelles, um einfach die Paragraphen, die man so braucht, mal wieder auf dem Schirm zu haben. Ja, das sind Dinge, die kommen in der Praxis und das sind auch einfach Methoden, die sich verändern. Es gibt Methoden, wie zum Beispiel das Marburger Konzentrationstraining, habe ich in der alten Schule gemacht, fand ich total klasse mit den Kindern, hatte ich mit einer Kollegin, also mit einer Lehrerin da zusammen gemacht. Bin ich jetzt nicht mehr so von überzeugt, aber das ist halt einfach, ich ändere mich als Person und genauso gibt es auch immer wieder neue Trainingsmethoden, die ansprechender sind. Es ist ein Wandel und es wird im Wandel bleiben.
Und genauso verändern sich ja auch die Kinder. Das ist das, was mir schon, jetzt quasi in meinem Werdegang aufgefallen ist. Ich habe ja mit einem Bundesfreiwilligendienst angefangen, war dann im Ausland und habe während des Studiums auch einige Praktika gemacht. Und die Kinder sind einfach anders und verändern sich auch in den nur 10 Jahren, sage ich mal, wo ich das jetzt bewusst wahrgenommen habe. Aber auch unsere eingesessenen Lehrer bestätigen das ja immer wieder.
Ja, und mit den Kindern, finde ich, ändert sich auch die Bereitschaft der Eltern. Und das sind ganz, ganz viele Faktoren, die da, glaube ich, eine Rolle spielen. Ich für mich sehe immer die Grundfaktoren. Es ist einmal der gesellschaftliche Druck. Also man merkt es ja auch selber. Ich bin Mutter, man hetzt nur von einem zum nächsten und kommt selber gar nicht so zum Durchschnaufen. Und das ist nun mal, wenn man voll berufstätig ist, dass man da gucken muss, wie man alles irgendwie zeitlich managt, wo ich mich dann auch auf bremse und sage, nee, heute will ich mal nur Zeit mit meinem Kind und meiner Familie verbringen. Und wo ich auch sage, wenn der Zwerg, der kommt ja nun nicht nächstes Schuljahr, sondern das drauf in die Schule, muss ich gucken, wenn das in der Schule nicht entsprechend gut läuft, dann muss ich halt für mich zurückstecken und sagen, okay, ich gehe 5 Stunden weniger. Weil voll berufstätig, ich bin um 4 zu Hause, dann hast du noch einen Einkauf oder sowas. Was will ich denn da noch mit einem Kind anfangen zu lernen? Also das ist, ja, und da bin ich ein Fall davon. Da gehen manche anderen Eltern bis mindestens um 4, um 5 arbeiten. Und da irgendwie die Waage zu finden, klar, früher ging es auch, hört man sich ja dann immer an. Aber es ist schwierig und ich habe da totales Verständnis dafür. Und man muss dann halt gucken, dass man für sich selbst einen Mittelweg findet. Und der zweite Faktor, den ich sehe bei dem Wandel der Kinder und Eltern, sind ganz klar die Medien. Dieser unkontrollierte Medienkonsum und dieses vermehrte am Handy sitzen der Eltern, was ja den Kindern dann nicht anders vorgelebt wird. Und ich bin gespannt, wo das noch alles hinführen wird. Meine persönliche Meinung ist ja, dass die Bildung leider gerade bergab geht. Und es hatte letztens zu mir jemand gesagt, ich weiß auch ehrlich nicht mehr, wer es war, aber wir waren immer ein Bildungsland und ein Wirtschaftsland und mittlerweile entwickeln wir uns eher wieder zu einem Entwicklungsland. Und ja, gucken, wo der Weg hingeht in den nächsten Jahren. Das Gesundheitssystem ist gerade auch nicht das, was es mal war. Also es sind so viele Baustellen und ich hoffe, es wird einfach nur besser. Weil gerade jetzt die Zwerge sind die, die unsere nächsten Generationen sind. Wie poetisch.
Wow. Vor allem hast du meine Überleitung jetzt kaputt gemacht, weil du noch weiter geredet hast. Hätte ich dich mal unterbrochen. Ich wollte nämlich eigentlich beim Medienkonsum einhaken.
Okay, dann. Dulululut. Medienkonsum.
Sagen ja einige, dass der Verhaltensprobleme hervorruft. Und dann sind wir beim Thema.
Genau, dann sind wir bei unserem heutigen Fall. Und wir haben einen Fall mitgebracht, der natürlich komplett anonymisiert ist. Also es wurde alles abgeändert an Namen, an Schule. Der wurde uns zugespielt. Und ich weiß auch letztendlich gar nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. In dieser Geschichte ist es jetzt ein Junge. Und der Junge wurde uns als Kevin beschrieben. Und an dieser Stelle möchte ich ein Zitat von einem meiner Lieblingspodcasts hervorbringen. Und zwar von Mordlust, dass der Fall Kevin jetzt auch nicht despektierlich gemeint ist. Also wir haben da keine Vorurteile Namen gegenüber. Und ich möchte aber den Namen jetzt nicht abändern, weil wie gesagt, es wurde uns zugespielt und ich fände das jetzt nicht fair, da irgendeinen anderen Namen draus zu machen. Und würde dann einfach mal anfangen. Bist du bereit?
Schieß los.
Peng, peng. Seit Kevin eingeschult wurde, gab es vermehrt gravierende Verhaltensprobleme in der Schule und im Hort. Er hat keine Lust, in die Schule zu gehen und verbringt seinen Schultag deshalb mit Provokation und Überschreiten der Regeln. Beispielsweise schreit er im Unterricht sehr lange und sehr schrill, wirft die Sachen seiner MitschülerInnen runter und beschädigt diese, spuckt seine MitschülerInnen an, klettert am Gebäude hoch und zeigt seinen MitschülerInnen gegenüber ein hohes Aggressionspotenzial. Seine Klasse musste wegen ihm mehrmals den Klassenraum verlassen, weil ihre Sicherheit bedroht war. Jessie. Der alltägliche Wahnsinn. Ich habe, wo ich das gelesen hatte im Vorfeld, schon bei klettert am Gebäude hoch, dachte ich mir, oh, ich hoffe nur, es ist eine niedrige Schule. Weil wer klettert denn am Gebäude hoch? Also das habe ich auch noch nicht gehört.
Ich habe auf jeden Fall ein gutes Bild von dem Kind, muss ich sagen. Also ich kann mir das tatsächlich gut vorstellen, so nach allem, was ich schon in meinem Praktika gesehen habe.
Hast du gerade direkt ein Kind vor Augen? So geht's mir nämlich. Ich habe tatsächlich einen Schüler, ist schon ein Weilchen her, ein paar Jahre her, gleich so vor Augen.
Ja, ich auch. Also außer, dass der am Gebäude hochgeklettert ist. Das finde ich tatsächlich auch ganz schön krass, aber ja.
Was würdest du machen an der Stelle, wenn Frau Müller-Meyer-Schulze zu dir kommt und sagt, hier Kevin, das und das ist, was soll ich denn nur machen, Frau Siegmund?
Also ich muss sagen, so krasse Fälle finde ich auch immer schwierig und bin meistens auch erstmal ratlos. Das kommt auf das Kind ja drauf an, also wie, was nachher bei ihm zieht. Manchen hilft es, die rauszunehmen, dass du dich eins zu eins mit den Kindern beschäftigst. Du müsstest da natürlich auch gucken, wo kommt jetzt die Verhaltensweise her? Hat er irgendwie ein Trauma, was er mitbringt quasi, dass er so reagiert?
Ich finde, was besonders wichtig ist und du gesagt hast und was ich nochmal an der Stelle hervorheben möchte, ist dieses, in dem Moment bin ich manchmal auch ratlos und muss erstmal überlegen, weil das passiert mir selber und ich nehme das auch bewusst ganz oft raus, dass ich sage, okay, ich habe mir das jetzt angehört, aber ich muss es erstmal sacken lassen und muss mir erstmal Gedanken drum machen und gucke, ob ich noch andere Informationen einholen kann. Klar haben wir unseren Methodenkoffer quasi immer dabei. Aber es ist ja auch jedes Kind anders und man muss erstmal schauen, wie und was. Und letztendlich sind wir auch nur Menschen, dass man da sich erstmal einen Kopf drum machen muss.
Und was ich ganz wichtig finde, wenn er die anderen Kinder irgendwie bespuckt oder auf die losgeht, ist immer die anderen Kinder noch in Sicherheit zu bringen.
Das, genau, hatten sie ja auch hier gesagt, seine Klasse musste wegen ihm mehrmals den Klassenraum verlassen, weil ihre Sicherheit bedroht war.
Das hatten wir auch bei einer Fortbildung, die wir schon mal hatten. Da ging es ja auch darum, die anderen in Schutz zu nehmen und auch sich selber. Und klar ist dann Kevin in dem Fall eventuell nicht beaufsichtigt. Aber da müsste man dann die Polizei rufen, wie auch immer, wenn er zum Beispiel das Schulgelände verlässt. Aber du kannst es ja nicht rechtfertigen, hinter einem hinterherzulaufen und dann 19 andere ohne Aufsicht zu lassen.
Genau, und so handhaben wir das auch bei uns an der Schule. Wenn das Kind zum Beispiel nicht rausgehen möchte, was ja dann meistens der Fall ist, also vor die Tür, man lässt die Tür offen, dann geht halt die Klasse zum Schutz der Klasse. Ich würde weitermachen. Mhm. Die Schulsozialarbeit vereinbarte mit der Kindesmutter 2 Gesprächstermine. Dabei weinte die Mutter und berichtete, dass sich Kevin seit 3 Jahren in Therapie bei einem Kind- und Jugendtherapeuten befindet. Dieser hat zwar noch keine endgültige Diagnose, aber vermutet Autismus im leicht ausgeprägten Sinne. Der Therapeut bietet der Schule einen Gesprächstermin an, um die Umgangsweise mit Kevin zu besprechen. Dieses Angebot nahm die Schule gerne an, jedoch hatte sich die Situation um Kevin bis dahin so zugespitzt, dass er aufgrund seines sich selbst und seiner MitschülerInnen im Gefahr bringenden Verhaltens mit sofortiger Wirkung vom Unterricht suspendiert werden musste. Die Schulsozialarbeit unterstützte die Mutter weiterhin, passende Hilfsangebote für sie und Kevin zu finden.
Mit der Diagnose hätte ich jetzt gar nicht gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Aber klar kann es ja auch sein, dass er dann überfordert ist mit dem Autismus.
Ich finde, als ich das gelesen habe, wir sollten mal noch eine Folge zum Thema Autismus machen. Mhm. Weil ich finde auch, da ich finde und außerdem finde ich.
Was suchst du denn überhaupt?
Ich finde trotzdem, dass Autismus in den vergangenen Jahren mehr zugenommen hat. Mhm. Also so aus dem Schulalltag jetzt betrachtet. Ich hatte die ersten Jahre nie mit Autismus zu tun und in den letzten 3-4 Jahren kam da immer mehr. Ich war erschrocken über, er ist seit 3 Jahren in Therapie und es wurde noch keine Diagnose.
Mhm.
Puh, 3 Jahre finde ich dann ganz schön extrem. Also, dass das ein halbes oder ein Jahr dauert, je nachdem wie ausgelastet, keine Frage. Mhm. Aber 3 Jahre. Ich mache weiter mit Kevin. Nach dem Gespräch mit dem Therapeuten konnten sie sowohl die Lehrerschaft als auch die pädagogisch Mitarbeitenden und die Schulsozialarbeit auf Kevins Verhalten einstellen und vorsorglich Entscheidungen treffen, wie sie mit ihm umgehen. Kurz darauf kam dann auch vom Therapeuten die feste Diagnose Autismus. Sein Schulbesuch stellt sich jedoch weiterhin als sehr schwerlich dar. Die Schulsozialarbeit vereinbarte deshalb mehrere Fallkonferenzen, aus denen dann Schulbegleiters beantragt wurde. Außerdem wird Kevin nur Montag bis Mittwoch für 2 Stunden beschult. Bis der Beantragung des Schulbegleiters stattgegeben wurde, konnte Kevin intensiv von einem Praktikanten betreut werden. Wenn Kevin sich jedoch völlig entzieht, wird die Schulsozialarbeit hinzugezogen. Was sagst du zu den Maßnahmen?
Das mit dem Schulbegleiter hatte ich auch im Kopf, also eigentlich schon von Anfang an. Das kann man ja, glaube ich, auch beantragen, wenn das Kind sozial-emotional auffällig ist.
Ich glaube, es benötigt einen Förderschwerpunkt dafür.
Genau.
Sozial-emotionalen Förderschwerpunkt oder eine Diagnose.
Genau, also da hatte ich das am Anfang schon im Kopf und dann, als es dann hieß, die PM und Schulsozialarbeiterin oder Schulsozialarbeiter kümmern sich drum, können aber das Verhalten ja nicht immer regulieren, dachte ich schon, naja, dann warum beantragt ihr nicht einen Schulbegleiter? Aber es kam ja dann zum Glück. Deswegen, das finde ich auch so in Ordnung. Und das mit den 2 Stunden beschulen, vom Montag bis Mittwoch, finde ich schwierig.
Also was ich sehr gut finde, ist, dass alle sensibilisiert wurden. Also die Lehrer, auch die PMs, weil die werden manchmal so ein bisschen außen vor gelassen oder vergessen einfach.
Ja.
Und die Schulsozialarbeit, sodass jeder weiß, worum es geht bei dem Kind. Und die Sache mit Montag bis Mittwoch für 2 Stunden beschulen. Also wir haben auch Kinder, wo wir das ab und an dann anwenden, eine Grundbeschulung. Bei uns sind das meistens 4 Stunden. Das steht und fällt aber auch immer mit den Eltern, weil wenn du Eltern hast, die arbeiten gehen, du willst ja dem Kind nichts Böses damit, sondern einfach diesen Druck rausnehmen. Und da musst du als arbeitendes Elternteil da gucken, wie du das irgendwie gewuppt bekommst. Das ist halt schwierig. Und ich finde auch den Aspekt schwierig, ich weiß, dass es manchmal nicht einfach so handhaben ist in Schulen, dass so ein Kind, ohne das jetzt irgendwie vorwurfsvoll zu meinen, aber so ein Kind von einem Praktikanten, der keine Ausbildung hat, nichts, teilweise oftmals 16, 17, 18 Jahre ist, betreut wird. Also ja, Konsequenzen, entsprechendes Handeln ist da, glaube ich, schwierig.
An dieser Stelle wollen wir noch mal ganz kurz eine Begriffserklärung einfügen, nämlich was ist denn überhaupt ein Schulbegleiter als Information? Wir können natürlich nur wieder von Sachsen-Anhalt sprechen. Wir sind uns nicht sicher, ob das in ganz Deutschland genauso geregelt wird. Ihr könnt uns gerne eine Nachricht schreiben oder eine E-Mail, wie das bei euch geregelt ist. Schulbegleiter sind bei anderen Trägern angestellt, wie zum Beispiel den Maltesern oder der Diakonie, und sind in der Schule für einen speziellen Schüler zuständig, den sie gezielt begleiten und Hilfestellung liefern. Es ist also eine Hilfeform im Rahmen der Eingliederungshilfe. Bei uns gibt es zwei verschiedene Zuständigkeiten. Das eine ist die Zuständigkeit über das Jugendamt. Der Antrag erfolgt beim Jugendamt durch die Sorgeberechtigten der Kinder und Jugendlichen und es greift hier bei § 35a des SGB 8. Man braucht eine ärztliche Stellungnahme und ein Schulbegleiter kann gewährt werden für Schüler mit emotional-sozialen Beeinträchtigung oder Autismus. Zum Zweiten gibt es noch die Zuständigkeit beim Sozialamt. Hier ist quasi die Eingliederungshilfe nach § 54 SGB 12 und das sind unter anderem Hilfen zur schulischen und beruflichen Ausbildung sowie zum Erlangen eines Ausbildungsplatzes. Auch hier braucht man wieder eine ärztliche Stellungnahme und eine fachliche Einschätzung durch das Sozialamt. Antragsberechtigt sind die Sorgeberechtigten von Kindern und Jugendlichen mit körperlichen und geistigen Behinderungen sowie mit Sinnesbeeinträchtigungen, also zum Beispiel Hören und Sehen. Auch hier kann ein Schulbegleiter gewährt werden und der Antrag muss beim jeweiligen Sozialamt gestellt werden. Ein festgestellter sonderpädagogischer Förderbedarf kann im Entscheidungsprozess hilfreich sein, ist jedoch nicht zwingend für einen Anspruch auf einen Schulbegleiter in der Schule notwendig. Die Zusammenarbeit zwischen den Sorgeberechtigten und den verschiedenen Professionen, wie zum Beispiel uns als Schulsozialarbeitende oder anderen Fachkräften, ist die Voraussetzung für eine Entscheidungsfindung und den gezielten Einsatz eines Schulbegleiters. Und was machen Schulbegleiter? Da gibt es ganz viele Beispiele. Sie nehmen zum Beispiel an Fallgesprächen zum jeweiligen Kind teil. Sie helfen den Kindern bei der Orientierung im Schulgelände, Schulhaus, Klassenraum, in der Turnhalle und so weiter. Außerdem wird geholfen beim Erwerb von einfachen alltagspraktischen Handlungen, die für den Unterricht notwendig sind. Sie helfen beim selbstständigen Ein- und Auspacken der Schultasche, beim Zuordnen der Unterrichtsmaterialien zu den Fächern und dass die Hausaufgaben vollständig eingetragen sind. Sie begleiten bei den wechselnden Unterrichtsformen, zum Beispiel Freiarbeit. Außerdem gibt es Schüler, die motorische Schwierigkeiten haben. Da führen sie zum Beispiel auch die Hand, wenn es nötig ist, und helfen dabei. Sie sind dafür da, dass die Aufmerksamkeit hergestellt und sichergestellt wird und lenken den Fokus auf den Unterrichtsgegenstand. Sie geben nochmal wichtige Impulse zur Strukturierung von Aufgabenstellungen zum Beispiel. Und sie begleiten die Kinder zum Beispiel bei Rückzugsphasen, wenn sie körperlich erschöpft sind oder auch emotional gerade sehr erschöpft sind. Also da gibt es ganz, ganz viele Aufgabenbereiche, immer auf das spezielle Kind, was begleitet wird, natürlich fokussiert und angepasst an das jeweilige Krankheitsbild.
Ich mache weiter. Eine Beschulung ist trotz der Maßnahmen kaum möglich. Kevin entzieht sich ständig dem Unterricht, reist aus und rennt dann im Schulgebäude herum. Die Schulsozialarbeit steht weiterhin eng mit der Kindesmutter und dem Therapeuten in Kontakt, woraus hervorgeht, dass Kevin sich auch zu Hause so verhält. Dadurch ist die Mutter-Kind-Beziehung stark belastet.
Das glaube ich. Also irgendwann kannst du ja auch als Mutter nicht mehr.
Ja, und das macht ja auch ganz viel mit dir, wenn nur Negatives aus der Schule kommt. Dein Kind hat das wieder gemacht, dein Kind hat jenes wieder gemacht. Und wir hatten ja auch mal hier diese Trotzphase, was wahrscheinlich jeder mal durchgemacht hat. Und da hat es mir schon gereicht, dass eine Woche lang jeden Tag in der Kita, heute war das, du, also ich hatte dann Freitag gar keine Lust mehr in die Kita zu gehen, weil ich mir dachte, und was kommt heute? Und dann wieder dieser Aspekt, wie willst du das zu Hause halt auch sanktionieren? Du warst erstens nicht dabei, wie es passiert ist. Dann hat das Kind schon wieder völlig vergessen, weil 5 Stunden vergangen sind.
Ja.
Und wenn du dann aber auch noch zu Hause, wie es ja jetzt bei Kevin und seiner Mama ist, die Schwierigkeit hast, dass es zu Hause genauso ist. Du kommst geschafft von Arbeit und hast dann zu Hause noch so ein Theater und weißt einfach nicht mehr, was sollst du noch machen, ja. Die Schulsozialarbeit organisierte für die Kindesmutter ein intensives Elterntraining für Kinder mit dem Krankheitsbild Autismus, an dem diese teilnahm. Weiterhin wurde geprüft, ob eine Medikation sinnvoll wäre. Nach Rücksprache mit dem Therapeuten wurde Kevin dann medikamentös eingestellt.
Mich wundert es ein bisschen, aber ist halt jetzt die Frage, wie alt der Fall schon ist, dass bei der Diagnose nicht schon irgendwelche Hilfestellungen kamen. Man könnte ja auch Google befragen, weil bei Autismus hilft ja auch dieses kleinschrittige, Schritt für Schritt, immer der gleiche Ablauf und am besten noch mit Bildern oder so, was ja vielen Kindern schon Struktur gibt, um da ein bisschen Ruhe reinzubringen. Ich denke mal, das wäre halt sozusagen mein nächster Schritt für Kevin in der Schule, aber auch als Tipp für zu Hause gewesen.
Ja, oder dann in den Pausen, wenn es da in der Frühstückspause oder so besonders laut ist, dann machen wir das auch ganz oft mit den Mickey-Mäusen, diese Kopfhörer, dass da einfach die Ruhe drinne ist. Und Schulbegleiter, ja, finde ich gut, aber du musst auch gucken, welchen Schulbegleiter du bekommst. Mhm. Und das ist dann, glaube ich, auch immer wieder so eine Schwierigkeit. Also ich finde es gut, dass der Therapeut auch bereit ist, da halt viel für die Schule mitzugeben. Mein Gedanke bei dem war noch Mutter-Kind-Kur. Mhm. Das ging mir so durch den Kopf, wo ich mir dachte, Mensch, einfach mal raus, auch diese Bindung zueinander wieder zu stärken und dass sie da halt Unterstützung bekommt. Ich würde dir noch den Rest vorlesen.
Ja.
Der Schulalltag gestaltete sich dadurch immer besser, sowohl für Kevin als auch für die Lehrenden. Zusammen mit dem Schulbegleiter konnte dann nach und nach die Zeit der Beschulung von Kevin erhöht werden. Außerdem wurden zusammen mit Kevin Möglichkeiten erarbeitet, wo und wie er sich selbst regulieren kann, sollte ihm alles zu viel oder zu laut werden und an wen er sich dann wenden kann. Mit der Zeit konnte Kevin länger beschult und mehr belastet werden, um die Grundschule erfolgreich abzuschließen.
Das ist aber schön, dass er die Grundschule dann zumindest erfolgreich abgeschlossen hat.
Ja, und letztendlich, Autismus ist halt auch einfach ein Krankheitsbild. Und man muss halt, wie Kevin das ja dann auch gelernt hat, Strategien entwickeln. Eltern müssen Strategien entwickeln, die Lehrer, als dann auch Kevin in dem Fall selber, um damit umzugehen letztendlich. Aber das bedarf halt auch Geduld, ganz viel Geduld und ein hohes Maß an Bereitschaft von allen drei Seiten, aber auch ein hohes Maß an Verständnis. Und ich hatte mal ein Buch gelesen, das war echt gut. Ich google gleich mal, wie es hieß. Das würde ich gerne noch empfehlen. Da ging es auch um Autismus.
Eine Stunde später.
Dim, 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 dim. Okay, meine Empfehlung an dieser Stelle habe ich jetzt schnell für euch rausgesucht. Und zwar ist das Buch von Naoki Higashida. Und das Buch heißt, Warum ich euch nicht in die Augen schauen kann. Ein autistischer Junge erklärt seine Welt. Ich würde mal ganz kurz den Einband vorlesen an der Stelle. Zitat aus dem Buch von dem Einband. Warum guckst du uns nicht in die Augen? Warum bist du so gern allein? Warum magst du nicht meine Hand halten? Warum rastest du aus? Dies sind nur einige der vielen Fragen, die Eltern eines autistischen Kindes umtreiben. In diesem Buch finden sie Antworten. Naoki Higashida, ein japanischer Junge und selbst schwer autistisch, nimmt den Leser mit in seine Welt, erklärt, was in ihm vorgeht und löst mit seinen Antworten das bequeme Klischee auf, Menschen mit Autismus hätten keine Gefühle. Zitat Ende. Ich habe gerade gelesen, dass der Bestseller auf einem Dokumentarfilm basiert, der im Frühjahr 2022 in den Kinos kam. Also wenn ich lesen mag, vielleicht gibt es das Buch auch irgendwo quasi als Film. Mhm. Und ja, ich kann es sehr empfehlen. Es hat mir die Augen geöffnet, also es war wirklich so. Und es heißt auch, dieses Buch erklärt uns Autismus so, wie wir ihn noch nie gesehen haben. Und das ist es wirklich. Ist auch nicht so dick, das Buch.
Und nicht so wissenschaftlich, das finde ich, glaube ich, gut. Genau, also wenn das jemand aus eigener Erfahrung schreibt, ist es ja immer viel lebensnah am Ende. Lebensnaher.
Ich würde sagen, mit dieser Empfehlung schließen wir auch unseren heutigen Podcast. Und wie gesagt, gerne zu gegebener Zeit eine Folge zum Thema Autismus. Und was mir früher noch einfiel, wir haben auch eine Folge geplant zum Thema Studium soziale Arbeit. Und in diesem Sinne wünschen wir euch noch einen schönen Tag oder Abend oder eine gute Nacht und ein Ciao, Kakao.
Zwei
für viele.
Dieser Podcast könnte wichtig sein.